herzlich willkommen zu Mucke Hörbar.
Ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich bin Yvonne Peterwert. Ja, es sind besondere, herausfordernde Zeiten, in denen wir aktuell alle leben. Nahezu alles ist im Moment bestimmt von der Corona-Krise. Ich möchte in diesem Podcast mit unserem Oberbürgermeister Andreas Mucke über die Situation hier in unserer Heimatstadt in Wuppertal reden. Wie voll ist der Terminkalender eines Oberbürgermeisters in Corona-Zeiten? Welche Hilfen gibt es in der Stadt für die, die besonders betroffen sind? Wie sind die Krankenhäuser in unserer Stadt aufgestellt? Und wann holen wir all die schönen Wuppertaler Stadtfeste nach, auf die wir vorerst noch verzichten müssen? Ich freue mich auf die Antworten. Schön, dass Sie dabei sind. Wie geht es Ihnen, Herr Mucke?
Oh, mir geht's gut. Es war natürlich eine sehr außergewöhnliche Zeit, die auch natürlich außergewöhnliche Maßnahmen fordert. Aber persönlich geht's mir gut.
Wenn man das so fragt in diesen Tagen, ist es aber schon eigentlich mehr als eine Floskel, oder? Man hört vielleicht nicht unbedingt direkt ein Gut, wie das so vor Corona war.
Das stimmt. Vor Corona hat man immer ganz lapidar gehabt, das Gut. Selbst auch, ja, muss. Und das zeigt aber jetzt mal durch die Krise, dass man sich viel mehr Gedanken auch macht über das, was man sagt oder wie man sich fühlt. Und das ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen. Und von daher sage ich auch wirklich aus tiefstem Herzen, mir geht's gut. Persönlich, natürlich mache ich mir ganz viele Gedanken um die Situation und um die Menschen. Denn vielen Menschen geht's nicht gut, die sind krank. Es gibt Risikogruppen, die machen sich Sorgen. Betrifft mich das Ganze? Wie kann ich mich schützen? Andere Menschen fragen sich, wie kann ich meine Eltern, Großeltern schützen oder andere Risikogruppen? Das gehört natürlich auch dazu. Aber wichtig ist auch, dass man selber weiß, wie man sich fühlt. Und ich fühle mich gut.
Als Oberbürgermeister haben Sie eh schon einen sehr vollen Terminkalender, kann ich mir vorstellen. Ist der noch voller als sonst im Moment?
Nee, er ist anders voll. Mhm. Jetzt gibt's eben keine Termine, wo man sich mit Interessengruppen trifft oder über bestimmte Bauprojekte mit Investoren spricht oder Veranstaltungen besucht oder Schirmherr einer Veranstaltung ist. Das fällt jetzt alles weg, weil wir Veranstaltungsverbot haben und auch ein Versammlungsverbot. Aber dafür ist der Tag nicht kürzer geworden, sondern nur anders. Der Tag ist bestimmt durch die Krise. Wir sind im Krisenmodus, ich bin auch im Krisenmodus. Das heißt, dicht gedrängt beschäftige ich mich den ganzen Tag eigentlich fast ausschließlich mit dem Thema, wie können wir diese Krise bewältigen und vor allem, wie können wir für die Bürgerinnen und Bürger da sein, dass sie sich gut aufgehoben fühlen. Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, dass die Menschen in der Stadt erkennen, es gibt da Leute in der Stadtverwaltung und auch viele andere Menschen, die kümmern sich, die haben die Lage im Griff. Und ich kann nur sagen, wir handeln entschlossen, aber, und ganz wichtig, besonnen. Weil ich finde, wir müssen alle die Ruhe bewahren. Nur wenn man die Ruhe bewahrt, kann man auch die richtigen Antworten finden. Und das ist so mein ganz wichtiges Anliegen. Das bestimmt den Alltag. Klar, das ein oder andere Thema darf auch nicht ruhen. Aber das läuft alles per Telefon oder Videokonferenz.
Sie sind im Krisenmodus, haben Sie gerade gesagt. Ihr Tag sieht anders aus, ist genauso voll wie sonst, aber halt anders voll. Wo und wie kommen Sie denn im Moment zur Ruhe? Also das ist ja auch wichtig, dass Sie sich Zeiten, Auszeiten für sich schaffen. Wie machen Sie das im Moment?
Ich habe zum Glück die gute Gabe schon immer, dass ich abschalten kann. Das heißt, wenn ich dann Feierabend habe oder auch keine Termine mehr anstehen oder Themen, dann kann ich wirklich abschalten. Also wenn ich nach Hause komme, klar, dann arbeite ich noch weiter. Aber irgendwann, wenn ich mein iPad weglege und keine Mails mehr beantworte oder nicht mehr telefoniere, dann mache ich auch Schluss, Feierabend, sage ich mal. Dann lese ich oder gucke Nachrichten, was auch immer. Und das entspannt mich. Und ich habe auch einen sehr guten Schlaf. Also ich schlafe nicht viel, aber durch und feste. Und das ist die richtige Entspannung und Erholung. Sport mache ich auch noch. Klar, nicht in Gruppen, nicht im Sportpark oder sonst wo, im Sportclub, sondern indem ich joggen gehe, Fahrrad fahren oder einfach nur ganz banal spazieren gehe, was auch sehr schön ist. Und wichtig finde ich auch, sich an der frischen Luft zu bewegen. Das stärkt die Immunkräfte, hält fit, bringt andere Gedanken mit sich. Beim Bewegen kommt man ohnehin ja auf andere Gedanken, mal neue Ideen. Und so entflieht man auch dem Lagerkoller. Das empfehle ich eigentlich jedem Menschen, dass man einfach mal rausgeht. Und das Wetter ist ja dazu angetan. Aber sich immer daran halten, nicht mehr als zwei Personen oder natürlich mit der Familie, da gibt es die Ausnahme. Ganz wichtig, sich immer an die Regeln zu halten.
Was wiegt denn für Sie persönlich, für Sie als Menschen, Andreas Mucke, am schwersten im Moment? Sie haben gesagt, es geht Ihnen gut, aber ich kann mir vorstellen, dass auch Sie sich persönlich Gedanken machen oder es etwas gibt, was halt jetzt anders läuft, als es sonst tut.
Ja, klar. Also mir persönlich, körperlich geht es mir gut. Das war die eine Seite. Aber die andere Seite ist natürlich, dass mich jeden Tag beschäftigt, wie kommen wir erstens aus der Krise raus? Da habe ich noch keine Antwort drauf. Ich sage immer allen Leuten, wenn die fragen, wie lange dauert das Ganze, sage ich, weiß ich nicht. Wir fahren auf Sicht. Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass wir die Ansteckungskette unterbrechen und die Infiziertenzahl runterbringen, die Kurve also abflachen. Und alles Weitere ergibt sich dann. Trotzdem mache ich mir Gedanken, wie kriegen wir das städtische Leben wieder ans Laufen nach der Krise. Wir haben jetzt zum Beispiel die Steuerzahlungen angeboten zu stunden oder auch die Vorauszahlung zu senken. Wir haben die Kita-Gebühren ausgesetzt. Das sind ja nur Bruchteile von Kosten, die jetzt entstehen. Das heißt, nach der Krise werden viele Unternehmen vielleicht nicht mehr so wirtschaften können wie bisher. Menschen werden arbeitslos. Steuereinnahmen brechen weg. Darauf müssen wir jetzt Antworten finden. Das mache ich mir, darüber mache ich mir ganz viele Gedanken, weil wir ja alle noch die Folgen der Wirtschaftskrise 2008 und 2009 kennen. Und die haben, diese beiden Jahre haben weitreichende Folgen gehabt. Wir haben jedes Jahr 50 Millionen Euro verloren in der Stadt. Das haben wir hingekriegt, aber nach langen Jahren. Jetzt ist es aber weitergehender. Jetzt geht das ja auf den einzelnen Menschen runter. Neben den sozialen Spannungen, die entstehen können, ja, wenn man zu Hause aufeinander hockt. Was ist mit der Gesellschaft insgesamt? Was ist mit den Unternehmen, den Einzelhändlern in der City, den Gastronomen, den vielen Menschen, die in Kunst und Kultur arbeiten, die plötzlich vor dem Nichts stehen? Darüber mache ich mir Gedanken. Und da müssen wir Wege finden. Einige haben wir schon aufgezeigt. Bund und Land haben tolle Angebote. Wie kriegen wir das hin? Das beschäftigt mich.
Das sind die Fragen, die Sie als Oberbürgermeister beschäftigen. Fehlt Ihnen vielleicht als Mensch auch der Kontakt zu Familie, zu Freunden, dass Sie nicht abends irgendwo ein Gläschen noch trinken gehen können?
Genau, das in der Tat. Eines ist der Job, der mich aber quasi eigentlich ausfüllt. Das andere ist das Freizeitverhalten. In der Tat, Theater, Konzerte, Kino, Essen gehen abends, das fehlt alles. Da kann ich zwar nicht viel von partizipieren normalerweise, weil ich kaum Zeit habe. Manchmal beruflich, aber oft fehlt die Zeit dazu, aber es fehlt. Das kann man in ein paar Wochen, glaube ich, ganz gut aushalten, finde ich. Dann liest man eben mehr, was ja auch nicht schlimm ist. Aber auf Dauer oder auch für Menschen, die aufgrund ihrer Jobsituation jetzt viel mehr Freizeit haben, glaube ich, ist das sehr hart. Weil man nicht den ganzen Tag nur Online-Angebote in Anspruch nehmen kann. Und wenn ich 10-mal das gleiche Brettspiel mit den Kindern gemacht habe, dann muss man irgendwas Neues her. Aber es gibt ja Grenzen. Also da bin ich mal gespannt, wie sich das auswirkt, wie mein Hunger sich auf Freizeitbeschäftigung, Ausgehen, Theater in einigen Wochen bemerkbar macht. Denn ich bin sicher, dass wir noch einige Zeit auf solche liebgewonnene Dinge wie Kino, Theater, Fußball und so weiter, Handball, Basketball, Veranstaltungen verzichten müssen. Davon bin ich überzeugt. Aber auch das werden wir schaffen. Und ich habe noch im anderen Zusammenhang gesagt, trotz aller Krise, trotz der Schrecklichkeit der gesundheitlichen Folgen, bin ich froh, hier in diesem Land zu leben. Wir sehen, wir haben eine funktionierende Demokratie, die es schafft, trotz aller vorherigen Unkenrufe schnell Hilfe zu organisieren. Wir haben ein funktionierendes System der öffentlichen Verwaltung. Und wir haben einen Staat, der Menschen, die arbeitslos werden, zumindest Kurzarbeitergeld zahlt. Wir haben andere Hilfen. Für die, die gar nichts bekommen, gibt es das Jobcenter. Wir haben Unternehmenshilfen. Ganz viele Chancen. Und es gibt andere Länder, ich guck mal in die USA, also man braucht gar nicht in die afrikanischen Staaten schon, einfach nur in die westlichen Staaten, die sogenannten westlichen Staaten. Da gibt es viele Menschen, die haben nicht mal eine Krankenversicherung, da haben die Menschen nicht mal eine Arbeitslosenversicherung. Und da bin ich dankbar, in diesem Staat zu leben, wo es immer noch ein relativ sicheres Auffangnetz gibt. Und das muss man auch jetzt mal realisieren.
Wie erleben Sie denn die Wuppertaler in dieser Krise?
ich bin total froh, in dieser Stadt zu leben. Das bin total glücklich, hier zu leben, schon immer, weil das eine tolle Stadt ist. Und ich habe es da mal zum 90-jährigen Geburtstag mit Else Lasker Schüler formuliert. Ich bin verliebt in meine Stadt. Und jetzt merke ich erst recht, dass man sich auf die Menschen hier verlassen kann. Die halten sich tatsächlich zum allergrößten Teil an diese Vorgaben. Abstand halten, Hygieneregeln einhalten, nicht mehr als 2 Personen. Vor allem sind die Menschen fürsorglich. Sie kümmern sich um die Nachbarn. Es wird freundlich gegrüßt. Wildfremde Menschen grüßen sich untereinander. Man fragt, wie es einem geht, und zwar nicht als Floskel, sondern ernst gemeint. Es gibt Ideen, Initiativen, noch mehr als vorher schon. Und das finde ich überwältigend. Und dafür möchte ich mich bedanken. Und bedanken bei den ganzen Heldinnen und Helden des Alltags, die sonst öfter mal untergehen oder vielleicht auch oft zu gering beachtet werden. Die Menschen, die an den Supermarktkassen sitzen. Die Pflegekräfte, die Lkw-Fahrer, die für unsere Versorgung da sind. Und da reicht es nicht nur, Danke zu sagen. Ich finde, das muss sich in den nächsten Tarifverhandlungen auch widerspiegeln, dass die Menschen endlich auch fair entlohnt werden. Denn oft arbeiten die für prekäre Jobs mit prekären Finanzsituationen, kriegen gerade mal Mindestlohn, obwohl sie eigentlich viel mehr verdienen. Ja, und das ist das, was ich mir wünsche für die Zeit nach Corona. Vergesst diese Menschen nicht, die für uns da sind, dass wir sie auch nicht nur respektvoller behandeln, sondern auch vernünftig entlohnen für das, was sie tun.
Sie haben es einmal eben gesagt, dass Sie selber auch draußen unterwegs sind, um so ein bisschen runterzukommen. Sind viele Menschen auch zu sehen auf der Nordbahntrasse, auf der Sambatrasse, in den Wäldern, die wir ja Gott sei Dank hier in Wuppertal haben. Man hat ja wirklich Möglichkeiten, ins Grüne zu gehen, ins Freie zu gehen und so ein bisschen mal rauszukommen. Wenn man allerdings sich die Trasse anschaut, sieht man doch sehr viele Menschen. Ist ja auch irgendwie klar, jeder hat dieses Bedürfnis, ich will raus. Müssen wir uns Sorgen machen, dass das anstehen könnte, dass auch Parks die Trasse gesperrt werden muss, eben weil zu viele Leute da unterwegs sind?
Die Frage wird tatsächlich öfter gestellt. Ich bin froh, dass die Wuppertal-Bewegung jetzt gestern an die Öffentlichkeit gegangen ist und aufgefordert hat, hey Leute, passt bitte auf der Trasse, die ist gut besucht, was ja auch ein schönes Zeichen ist, dass sie nämlich als wichtige Verkehrsader für Fußgänger und Radfahrende und so weiter angenommen wird, aber haltet Abstand. Das heißt, beim Entgegenkommen, Ausweichen und liebe Radfahrer, seid nicht gleich sauer, wenn die Fußgänger mal auf die Fahrradtrasse ausweichen, wenn sie anderen Menschen Platz machen. Das finde ich wichtig. Respektvoll miteinander umgehen gilt auch auf solchen gut genutzten Wegen wie die Trasse. Denn ich finde, das wäre das allerletzte Mittel, dass man sagen würde, dass man die Trasse nicht mehr benutzen darf. Wir brauchen viele Möglichkeiten, rauszugehen. Ich habe es anfangs mal gesagt, man muss sich an der frischen Luft bewegen können. Erstmal für die Gesundheit, für den Körper, für den Geist, aber auch um dem Lagerkoller zu entfliehen, denn das ist wichtig. Manche Menschen haben eben zu vielen Personen, 4, 5 Personen nur 80 Quadratmeter. Es gibt viele Menschen in der Stadt, die können sich keine größeren Wohnungen leisten oder wollen keine größeren Wohnungen haben, weil sie sagen, mir reicht der Platz normalerweise. Da hat man nicht immer einen Balkon und erst recht keinen Garten. Die brauchen Parks und die Trasse, um rauszugehen mit ihren Kindern. Und da muss man auch darauf achten, dass das weiterhin möglich ist. Und deswegen kontrollieren wir auch als Stadt scharf. Das Ordnungsamt und auch die Polizei kontrollieren, ob sich alle an die Regeln halten. Und wer es nicht tut, der wird auch bestraft. Und das sage ich jetzt nicht nur daher, sondern wir schreiben ganz gezielt auch Anzeigen. Und zwar nicht erst beim 2., 3. Mal, sondern sofort. Wir erteilen Platzverweise und es werden Strafanzeigen gestellt. Mindestens 200 Euro kostet ein Verstoß gegen dieses Versammlungsverbot, gegen die Kontaktsperre zu verstoßen. 200 Euro, das wird sofort geahndet. Damit auch klar ist, die allermeisten halten sich dran und die wenigen, die dagegen verstoßen, da wird das Verhalten auch geahndet.
Viele Menschen machen sich Sorgen in dieser Zeit. Also ich denke an die Einzelhändler, an die inhabergeführten Läden. Gucken wir uns das Luisenviertel an. Ein wunderbares Viertel voll mit schönen Kneipen, Cafés, tollen Geschäften. Müssen wir uns Sorgen machen, wie das nach der Corona-Krise aussehen wird? Oder was kann die Stadt, was können Sie konkret tun, um den Einzelhändlern, den Unternehmern hier in der Stadt zu helfen?
Ja, ich mache mir in der Tat Sorgen. Denn nicht alle haben eine Finanzkraft im Rücken, wo sie monatelang durch überstehen können, ohne Einnahmen zu haben. Und ich weiß nicht, inwiefern beim Einzelnen jeweils die Hilfspakete von Land und Bund auch wirken. Klar, gibt es Sofortmaßnahmen, es gibt Sofortgeld. Ich weiß, dass das relativ schnell bearbeitet wird vom Land. Also Anträge werden alle sofort auch entschieden und beschieden. Aber reicht das? Das weiß man erst in einiger Zeit. Und deswegen mache ich mir große Sorgen um viele Einzelhändler und auch Gastronomen. Die haben keine Reichtümer angehäuft. Und viele leben auch immer von Monat zu Monat. In der Gastronomie wird man nicht reich. Und das wäre ein herber Einschnitt für unsere Stadt, wenn auf einmal solche Angebote wie in Luisenviertel oder sonst wo wegbrechen, aber auch in der City. Deswegen haben wir erstens gesagt, wir wollen Steuern, Stunden oder Vorauszahlungen kürzen, auch andere Gebühren aussetzen. Da, wo die Stadt Gebäudeeigentümer ist, haben wir auch die Mieten gestundet, damit erstmal auch die Leute keine Kosten im Nacken haben, die ihnen jetzt, drücken. Die Sparkasse weiß ich sehr entgegenkommt, weil auch die möchte, dass die Struktur ja erhalten bleibt. Und wir werden auch die Gebühren für die Außengastronomie aussetzen, denn kann man ja keinem erklären, dass man was zahlen muss, was man nicht in Anspruch nehmen kann. Das versuchen wir zu tun und wir beraten viel, wir helfen viel, reden viel mit Kulturschaffenden und gucken, welche kommunalen Möglichkeiten haben wir, um Kulturschaffenden zu helfen, die ja plötzlich ohne jegliches Einkommen dastehen. Und wenn man in der Künstler- und Sozialkasse ist, dann hat man wenigstens ein bisschen was, aber es ist alles zu wenig, glaube ich. Und da hoffe ich auch auf die Vermieter, die Privaten, dass sie sagen, bitte Leute, okay, jetzt lassen wir mal die Mietzahlung für den nächsten Monat sein, das können dann andere mal bezahlen, damit diese Einrichtungen überleben. Die brauchen wir.
Die eh schon Schwachen, sag ich mal, trifft diese Krise natürlich besonders hart, wie das ja eigentlich auch immer so ist. Ich denke an die Obdachlosen, an Familien, Kinder, Frauen in Familien, Stichwort häusliche Gewalt. Es funktioniert vielleicht nicht mehr so richtig. Diese Kontrolle in Anführungszeichen vielleicht in den Schulen, in den Kindergärten, wo schon mal auffällt, dass es Menschen nicht gut geht, dass sie vielleicht in Gefahr sind. Was kann da die Stadt im Moment tun? Also ich sage mal die Jugendämter, wie haben die da im Moment einen Blick drauf? Was tun sie da?
Natürlich haben unsere Kolleginnen und Kollegen im Jugendamt, im Bezirkssozialdienst ihre Leute im Blick, die sie betreuen. Aber natürlich fehlt jetzt der Zugang zu den offenen Türen, den Jugendeinrichtungen, wo ja auch die Sozialarbeiter wissen, was da läuft, die auch ihre Pappenheimer kennen. Das ist so. Und da mache ich mir auch ein bisschen Sorgen. Stichwort Lagerkoller in Anführungsstrichen, wenn man zu Hause hängt. Häusliche Gewalt ist das Thema, was ja immer wieder auch von Psychologen warnend genannt wird. Da mache ich mir Sorgen. Das müssen wir beobachten. In der Tat. Aber es gibt auch noch andere Menschen, die, sag ich mal, gefährdet sind. Obdachlose, werde ich oft darauf angesprochen, zum Glück haben wir nicht ganz so viele hier in der Stadt wie in anderen Städten, weil wir hier ein funktionierendes System haben, um den Menschen auch zu helfen, auf Dauer. Aber ich kann allen sagen, die Obdachlosenunterkünfte sind geöffnet, die haben Schlafstellen, wir haben auch die Räumlichkeiten erweitert, um auch Abstände möglich zu machen. Und auch die Tagesbetreuung ist gewährleistet. Das heißt, es gibt weiterhin Angebote, wo die Menschen duschen können, was zu essen bekommen, auch Rat bekommen. Das haben wir weiter alles in Betrieb. Das ist ganz wichtig, damit die Schwachen, nicht die ohnehin schon immer zu kämpfen haben, nicht noch mehr leiden müssen. Das ist ganz wichtig. Solidarität heißt eben in alle Richtungen. Und auch für die Alten müssen wir sorgen. Und deswegen haben wir aus Solidarität auch gesagt, in Altenheime dürfen keine Besucher.
Gefühlt reicht es jetzt mit dieser Corona-Krise, könnte man so sagen. Na, persönlich haben wir jetzt, denkt wahrscheinlich jeder, jetzt ist genug. Aber die Experten, die Virologen, das Robert-Koch-Institut, die sagen, wir sind eigentlich erst hier am Anfang. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass mehr Menschen infiziert sein werden, dass es auch mehr Todesfälle geben wird. Wie sind Wuppertals Krankenhäuser hier auf die Situation vorbereitet? Sind Sie da im ständigen Austausch?
Wir haben schon zum Glück und richtigerweise ganz zu Beginn der Corona-Krise, als hier noch gar nicht die ersten Zahlen hochpoppten, schon ein Gespräch geführt mit den Kliniken, sodass wir auch uns vorbereitet haben. Das heißt, die Kliniken sind vorbereitet, die haben auch aktuell ausreichend Intensivbetten, Beatmungsplätze auch, es werden weitere geschaffen. Wir haben auch die Unterstützung der Firma Bayer, die zum Beispiel Personal stellt, die aber auch Beatmungsgeräte zur Verfügung stellt, um für den Notfall gerüstet zu sein. Also das läuft und da sind wir im ständigen Austausch. Unser Einsatzstab, der sorgt auch dafür, dass die Kliniken mit Schutzausrüstung ausgestattet werden, sofern wir sie auch bekommen. Und wir haben ein Notkrankenhaus in der Unihalle errichtet für den Fall der Fälle, in der Hoffnung, es nie brauchen zu müssen, aber wir haben es. Und wir haben auch weitere Notfallkapazitäten jetzt, die wir gerade planen oder in Anspruch nehmen, um weiter gerüstet zu sein. Das heißt also, wir sind für gerüstete Zahlen, für steigende Zahlen gerüstet, in der Hoffnung, dass sie nicht eintreten.
Die Unihalle haben Sie gerade angesprochen. Es gibt weitere Überlegungen. Was steht da im Raum? Können Sie das näher sagen?
Na, es gibt zum Beispiel ehemalige Kliniken wie an der Vogelsangstraße, wo man weitere Betten einrichten könnte. Zum Beispiel für den Fall, dass wir für Pflegeeinrichtungen Ersatz brauchen oder ältere Menschen, die vielleicht in häuslicher Pflege sind, auch unterbringen müssen, weil zum Beispiel die ambulante Pflege nicht mehr funktioniert. Das wäre ja der schlimmste Fall, dass auch die ambulanten Pflegedienste aufgrund von Quarantänisierungen nicht mehr Menschen besuchen können. Also auch da müssen wir für sorgen. Das heißt, wir sorgen für Kapazitäten auch für ältere Menschen, die wir dann irgendwo anders auch pflegen müssen. Und es gibt auch andere Einrichtungen, wo wir versuchen, noch weitere Betten für Notfallbetten für Krankenhäuser zu etablieren. Also wir sind gerüstet. Wir haben auch einen Aufruf gestartet für Pflegekräfte und Ärztinnen und Ärzte, die vielleicht in anderen Berufen tätig sind oder vielleicht auch zu Hause sind in Elternzeit, um hier auch Reservekapazitäten zu haben.
Sie haben ja noch gemeinsam mit den Kollegen aus Remscheid und Solingen eigentlich vor dieser landesweiten Kontaktsperre gesagt, wir machen so eine Ausgangssperre light, so wurde es zum Teil genannt, hier in Wuppertal. Also schon restriktivere Maßnahmen, bevor das Land eigentlich gesagt hat, so soll es sein. Wie schwer ist Ihnen das gefallen, da einzugreifen?
Gar nicht schwer, weil mir klar war, dass wir handeln müssen, bevor es zu spät ist. Denn die Erfahrung aus anderen Epidemien vor langer Zeit schon zeigt, je früher man eingreift und Kontakte unterbindet, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Kurve der Infektionen abflachen. Und deswegen ist mir das gar nicht schwer gefallen. Und da wir es bergisch abgestimmt haben, war es auch eine gute Lösung für die Menschen hier im Bergischen Land.
Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn alles vorbei ist?
Worauf freue ich mich? Also ich hoffe und dann freue ich mich, wenn es so eingetreten ist, dass wir im Wuppertal diese Krise gut gemeistert haben werden, dass wir möglichst wenig Infektionen haben und vor allem möglichst wenig Menschen, die ernsthaft erkrankt sind oder auch verstorben sind. Das ist das, worauf ich hoffe und worauf ich mich dann am Ende der Krise freuen werde. Und dann werde ich mich bei allen bedanken, die so toll mitgemacht haben.
Und dann holen wir alle Feste, Ölbergfest, Luisenfest, alle zusammen nach?
Ob wir das alles zusammen nachholen, weiß ich nicht, aber dann wird erstmal kräftig gefeiert in der Stadt und ich glaube, dann wird natürlich eine Party die andere jagen und eine Veranstaltung die andere, weil die Menschen froh sind, dass sie endlich wieder was machen dürfen. Und das halbe Jahr, sage ich mal, nach Corona wird wahrscheinlich dicht gedrängt sein mit Aktivitäten. Das zeigt, dass diese Stadt lebt. Und da können wir alle stolz drauf sein.
Vielen Dank, Herr Mucke. Was ich noch wissen wollte, wie wichtig ist es gerade in dieser Zeit für Sie, nah an den Menschen in Wuppertal dran zu sein?
Also mir ist es eigentlich immer wichtig, nah an den Menschen zu sein, weil das ja auch die Kommune ausmacht, das Gemeinsame und auf Augenhöhe vor allem miteinander zu sprechen. Und jetzt gerade jetzt merke ich, dass die Menschen ganz viele Fragen haben, suchen Ansprechpartner. Naja, und auf Land- und Bundesebene ist es schwer, jemanden zu greifen, dann nimmt man doch am besten den vor Ort, den man da hat und den man kennt, nämlich den Oberbürgermeister. Und ich werde ganz oft angesprochen mit ganz vielen Fragen des Alltags. Und genau das ist auch richtig. Ich will den Menschen auch zeigen, dass ich für sie da bin und die Fragen werden auch beantwortet. Es gibt nicht immer eine Lösung, aber oft gibt es eine Lösung und oft gibt es auch Hilfshinweise. Und da merke ich, das kommt auch bei den Menschen an und das ist ganz wichtig, dass wir zueinander stehen, egal auf welcher Ebene man ist oder in welchem Beruf man ist, dass wir alle zusammen versuchen, die Krise zu meistern. Und das geht nur auf Augenhöhe und indem das Thema Menschlichkeit und Nähe eine Rolle spielt. Und meine Nähe kann jeder suchen, indem man mich anschreibt oder mir eine Anfrage schickt oder mich anruft. Ich habe, wie gesagt, auch telefonische Sprechstunden mit Bürgerinnen und Bürgern. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man Orientierung hat in dieser schweren Zeit.
Oder wenn man sie dann vor dem Supermarkt in der Schlange trifft.
Oder auch da, genau. Einkaufen muss ich auch. Ach, auch ein OB muss mal was zum Essen haben.
Da sind die Schlangen und die Zeit im Moment besonders lang.
Genau, so ist das.